Hi, willkommen bei Reingehen, dem Podcast zur Wochentaz. Immer samstags sprechen wir hier über die bewegendsten Geschichten aus unserer Wochenzeitung. Ich bin Stefan Hunglinger und in dieser Folge geht es um schwierige Verbände. Die Gewerkschaft der Polizei und die Deutsche Polizeigewerkschaft sitzen oft in den Talkshows und reden mit in der Bundespolitik. Warum haben diese Interessensverbände so viel Einfluss? Und bei welchen Themen genau schalten sie sich ein? Mein Kollege Mohammed Amjahid berichtet von seiner Datenrecherche. Außerdem ist Taz-Fußballexpertin Alina Schwärmer zu Gast, die von der anstehenden Männerweltmeisterschaft als der hässlichsten WM aller Zeiten spricht und erklärt, warum es eine Alternative zum Weltfußballverband FIFA braucht. Das sind die Geschichten dieser Woche. Bei mir ist jetzt Mohammed Amjahid und ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Mo.
Hallo Stefan.
Mo, du arbeitest als freier Journalist auch immer wieder für die Taz und es sind jetzt schon einige Jahre, in denen du dich mit der Polizei beschäftigst, auch angemessen kritisch.
Ich gebe mir Mühe.
In deinen Recherchen geht es zum Beispiel um Rassismus in der Polizei oder auch um Polizeigewalt. Dieses Mal aber geht es um die Polizeigewerkschaften. Und wie kam das denn zustande?
Ich beschäftige mich seit demnächst 12 Jahren tatsächlich mit dem Thema Polizei investigativ. Habe dazu ein Buch geschrieben und über die Jahre habe ich mir dann auch so eine Liste gemacht, was sind eigentlich Themen und Aspekte, die überhaupt gar nicht kritisch betrachtet werden. Und 13 Mal rot unterstrichen auf dieser Liste steht das Wort Polizeigewerkschaften. Die kommen nämlich ganz oft in Medien vor, aber werden so gut wie nie medial kritisch betrachtet. Und das wollte ich mal ändern.
Und das hast du getan zusammen mit einer Kollegin?
Mit Nathalie Wittmann aus Frankfurt. Hallo Nathalie. Das ist eine super tolle Kollegin, die Datenjournalismus macht und die Sachen kann, die ich niemals lernen könnte. Also riesige Datenmengen scrappen aus dem Internet, analysieren unter anderem mit Algorithmen, was wir ja auch für diese Datenrecherche gemacht haben.
Das sind Ordnen, zum Beispiel Social-Media-Einträge.
Social-Media-Einträge, Pressemitteilungen, die Berichterstattung von verschiedenen Medienhäusern, unter anderem vom Springer Verlag, nicht so weit weg hier vom Taz-Gebäude. Und das alles hat technisch, datenjournalistisch Nathalie gemacht. Ich habe sie darin unterstützt und meine Aufgabe war das investigative, recherchierende. Aber sie hat mich auch verhaftet für die Datenqualität. Also wir sind alles nochmal durchgegangen und das war total wichtig auch bei dieser Sorte von Recherche.
Das ist nicht einfach, was die KI zusammenkratzt im Netz.
KI mögen wir gar nicht.
Gewerkschaften sollen sich eigentlich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen, die Rechte der Beschäftigten und höhere Gehälter sich dafür stark machen. Das machen die Polizeigewerkschaften aber eben nicht nur. Und da wird das problematisch. Was ist das Problem?
Genau, das hört sich immer am Anfang so gut an, wenn man Gewerkschaften hört, vor allen Dingen in einem Taz-Podcast. Super, wer kann dagegen sein? Wenn man sich aber die Polizeigewerkschaften anschaut und ich habe zum Beispiel mit Lobby Control darüber gesprochen.
Das ist ein Verein,
der sich für mehr Transparenz auch im Lobbyismus quasi anschaut und dafür sich einsetzt. Und die beschreiben das ganz gut, dass Polizeigewerkschaften eben keine normalen Gewerkschaften sind, sondern für sich genommen so kleine Parteien. Also sie machen allgemeinpolitische Lobbyarbeit. Das bedeutet, die melden sich dann zu Themen zu Wort, die gar nichts mit Polizei eigentlich zu tun haben. Also Regenbogenflagge auf irgendwelchen Gebäuden zum Beispiel oder die sagen, das ist denen hier zu woke oder viel, viel, viel Migration, wie wir auch in der Datenrecherche herausgefunden haben. Und deswegen muss man für die Polizeigewerkschaften eigentlich eine eigene Kategorie aufmachen.
Okay, jetzt könnte man sagen, Greenpeace lobbyiert auch. Greenpeace äußert sich auch zum Pride Month und sagt, wir lieben die Regenbogenflagge. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Greenpeace und anderen Gewerkschaften nochmal hin zu den Polizeigewerkschaften?
Also Gewerkschaften sind gesetzlich auch besser gestellt tatsächlich. Also die müssen zum Beispiel nicht im Lobbyregister sein, wenn sie in den Bundestag als Lobbyisten unterwegs sind. Verdi zum Beispiel, die sind ja auch als Lobbyisten dort unterwegs. Bei den Polizeigewerkschaften haben wir aber gut darstellen können, dass die viel mehr machen als nur ihre Mitglieder repräsentieren. By the way, die Organisation unter Polizistinnen, da können sich die anderen Gewerkschaften wirklich was abschneiden, eine Scheibe, weil fast 100% der Polizistinnen sind in einer der beiden Polizeigewerkschaften.
Ach, krass.
Also Organisationsgrad sehr, sehr hoch. Unter Journalistinnen ist es ja manchmal so, um die 10% dümpelt es. Aber man kann halt sehen, dass Polizeigewerkschaften eben eine große Machtfülle haben, indem sie auch mitentscheiden, wie das Geld allgemein ausgegeben wird. Was Greenpeace jetzt nicht so, also sie wünschten, sie könnten es, aber das tun sie nicht.
Du meinst jetzt Bundesgeld zum Beispiel, unser
Steuergeld.
Oder
auf Landesebene. Tatsächlich, wir haben auch verschiedene kleine Anfragen analysiert zum Thema Polizeigewerkschaften auf Landes- und auf Bundesebene und deren Einfluss. Und aus Sachsen haben wir eine Tabelle zurückgeschickt bekommen, wo man gut sehen kann, dass die wirklich in vielen Runden sitzen und dort auch die großen Fragen der Politik mitdiskutieren. Also man könnte sagen, die Grenzkontrollen, über die Taz ja auch viel berichtet hat in den vergangenen Monaten, das ist eher ein allgemeinpolitisches Thema, ob man die jetzt macht oder nicht. Die Polizei muss sie dann ausführen. Aber in dem Augenblick, wo man merkt, dass die mitentscheiden, ob das gemacht wird, da ist schon die Grenze überschritten zu diesem allgemeinpolitischen Engagement.
Jetzt müssen wir vielleicht an einer Stelle einmal zurücktreten und klären, es gibt zwei besonders große Polizeigewerkschaften und in der Art und Weise, wie sie sich allgemein politisch äußern, gibt es da auch große Unterschiede.
Also es gibt die GdP, ich sage jetzt, das ist die grüne Polizeigewerkschaft, weil das Logo ist grün, die sind etwas größer und die geben sich so ein bisschen, ja, man sagt sozialdemokratischer, das bedeutet aber heutzutage jetzt auch nichts, ne? Aber die sind so, die versuchen so im Zentrum, in der Mitte sich zu verorten. Auf der anderen Seite gibt es die DPOLG, die Deutsche Polizeigewerkschaft. Die sind die Blauen und die setzen auf Polarisierung, die setzen auf klare Kante, wie die das nennen. Die sind sehr, sehr oft in verschiedenen Rollen, auch in Medien unterwegs. Was beide vereint, sind die Ziele. Also beide wollen mehr Polizei, mehr Ausgaben für die Polizei, mehr Kompetenzen, mehr Anerkennung. Der Weg, vor allen Dingen kommunikativ und politisch, der ist so ein bisschen verschieden. Das ist das so, glaube ich, das, was wir herausgearbeitet haben. Und zuletzt kann ich sagen, DPOLG, also die Blauen, die sind sehr prominent auch auf Social Media vertreten über einige Köpfe von denen. Also Manuel Ostermann zum Beispiel ist einigen ein Begriff. Oder Rainer Wendt, der erst vor kurzem in Rente gegangen ist, aber der bei den Springers eine Kolumne zum Beispiel hatte, auch im Fernsehen. Und deswegen sehr, sehr auch berühmt ist, eigentlich eine TV-Persönlichkeit.
Wie ist das zu erklären? Warum kommen die so oft vor in Talkshows, im Rundfunk?
Da müssen wir uns als JournalistInnen an die Nase fassen selbst. Also auch im Gespräch mit DPOLG und GdP fand ich es sehr faszinierend. Ich habe sehr viel gelernt. Man muss dann den Text, glaube ich, lesen, um das alles nachvollziehen zu können. Aber ich habe mit Heiko Teggerts von der DPOLG gesprochen und mit Jochen Kopelke von der GdP. Und die haben mir skizziert, wie ununterbrochen bei denen das Telefon klingelt. JournalistInnen lieben die Polizeigewerkschaften, weil ganz oft viele KollegInnen schnell Zitate haben wollen. Da wird dann einfach gesagt, okay, wenn der Heiko Teggerts, wenn der Rainer Wendt, wenn der Jochen Kopelke immer ans Telefon geht und mir immer irgendwas zu egal welcher Frage sagt, dann rufe ich da auch immer an, im Tagesgeschäft sowieso. Wenn das noch polarisierend ist und eine gute Zeile macht, dann ist es super.
Klickt das gut.
Und es gab auch absurde Situationen. Wir können uns erinnern, in Berlin Silvesternacht, Ausschreitungen, das ist in der Recherche für sich gewesen, dass die Darstellung da auch nicht so richtig war. Aber es wurde mir dann so erzählt, dass einige JournalistInnen dann bei den Gewerkschaften anrufen, und zwar schon um 21 Uhr, um Zitate quasi einzuholen, um sie nach Mitternacht zu senden.
Ach, krass.
So, und das ist ein Spiel, davon profitieren viele Medienhäuser, davon profitiert aber auch die Polizeigewerkschaft. Die wollen Reichweite, die anderen wollen Content. Und am besten kann man es tatsächlich, und das haben wir dann in der Recherche auch gemacht, beim Springer Verlag, wo das, glaube ich, auch, ich muss jetzt juristisch aufpassen, was ich sage, aber es ist so eine Symbiose, glaube ich. Also es ist so eine Existenz, da haben sich zwei aneinander geschmiegt, die Springerpresse und die DPOLG, und das Ergebnis haben wir in dieser Recherche auch skizziert.
Was ich eurer Recherche auch entnehme, ist, dass es auch eine gute Adresse ist für JournalistInnen, die Polizei selbst natürlich einigermaßen zurückhaltend kommunizieren muss im Vergleich zu den Gewerkschaften, die ja völlig frei sind im Grunde, was sie in der Öffentlichkeit sagen.
Das stimmt. Ich habe mit verschiedenen Polizeiexpertinnen gesprochen. Tobias Singelstein von der Universität in Frankfurt und Herr Zick, Professor Zick, das ist der Professor, der diese Mitte-Studie immer macht, aus der Uni Bielefeld. Und die haben mir das auch gut erklären können, dass die Polizei auch nicht immer alles kommentieren darf. Also es ist gesetzlich vorgegeben, dass sie neutral sein müssen. Und für JournalistInnen ist es ein Dilemma tatsächlich, das kommt noch dazu. Das Problem ist aber, in dem Augenblick, wo ein Rainer Wendt die ganze Zeit immer auftaucht und für die Polizei spricht, kommt beim Publikum an, ah, der ist die Polizei. Ich glaube, es ist gar nicht so klar, in welcher Rolle ein Polizeigewerkschafter oft auch auftritt. Hm. Und das ist etwas, was, glaube ich, im Sinne, in dem Fall der Polizeigewerkschaften, aber auch der Journalistinnen ist. Und deswegen war für mich, für uns, diese Recherche so wichtig, um diese Rolle auch klar und deutlich nochmal zu beschreiben.
Lass uns doch reingehen tatsächlich ins Inhaltlich ein bisschen. Jetzt habt ihr diese breite Datenbasis und guckt, was sind denn die Themen quasi, wozu sich die Gewerkschaften besonders oft äußern. Da, glaube ich, sind zwei Themen besonders prominent vorgekommen.
Genau, also ein Thema, das sehr nahe liegt, sind Arbeitsbedingungen. Mhm. Wir haben ja schon über die Rolle von Gewerkschaften gesprochen. Sie wollen bessere Bedingungen für ihre Mitglieder. Daran ist ja auch nichts falsch. Und deswegen kommt es sehr oft vor, zum Beispiel in den Pressemitteilungen, die wir von 2024 und 2025 gesammelt haben. By the way, wir hatten am Ende zehntausende Datenpunkte, also sehr, sehr viele Daten, die wir ausgewertet haben. Und dann ist aber das inhaltliche wichtigste Thema, und das wird viele jetzt nicht überraschen, Migration. Hm. Die sind obsessed mit Ausländern, mit Geflüchteten, mit Nichtweißen. Und deswegen redet vor allen Dingen die DPOLG sehr oft über Migration in einem sehr negativen Kontext. Und das können wir tatsächlich zum ersten Mal über die Daten auch beweisen und darstellen. Und diese Art und Weise, über Migration zu sprechen, hat ganz klare Konsequenzen, auch was in den Regierungsvierteln in Deutschland auf Bundes- und auf Landesebene entschieden wird.
Wir wollen jetzt nicht unbedingt Dinge reproduzieren, aber kannst du uns so ein bisschen Eindruck vermitteln, was das heißt, wenn du sagst, besonders negativ?
Also da wird zum Beispiel gesagt, dass wir keine Geflüchtete aus Afghanistan brauchen. Also die Flugzeuge sollen nicht nach Deutschland kommen, sondern von Deutschland nach Afghanistan. Und das aber für alle Geflüchtete aus diesem Krisengebiet. So, und das ist pauschalisierend, einfach menschenfeindlich, könnte man schon sagen, aber auch intendiert, glaube ich, in dem Fall von denjenigen, die das so formulieren. Es gab auch vorher schon einzelne Recherchen, die Rolle von einzelnen Polizeigewerkschaftern beleuchtet haben. Manuel Ostermann zum Beispiel, da haben die Kolleginnen vom NDR und von der Zeit auf seine medialen Auftritte geguckt und das da die Fakten nicht immer eine große Rolle spielen. Zum Beispiel, indem gesagt wird, ja, Migration und Kriminalität, das hängt monokausal zusammen, das stimmt so nicht. Also egal, welchen Kriminologen, welche Kriminologin man fragt, das stimmt so nicht. Und dann gibt es das Phänomen, dass Rainer Wendt und Manuel Ostermann auch so Bücher schreiben. Und da steht auch viel, also da spielt die Fantasie auch eine große Rolle. Und da wird wirklich sehr negativ auch über Geflüchtete gesprochen, aber auch über andere Minderheiten. Rainer Wendt hat sich mehrfach zu, Happy Pride Month an dieser Stelle, aber hat sich mehrfach auch zu quasi Männerbilder und jetzt kommen diese ganzen queeren Menschen und wir wollen keine Diversity und dafür wird zu viel Geld ausgegeben. Das ist nicht die Rolle einer Polizeigewerkschaft.
Es hat nichts mit innerer Sicherheit
Nein,
zu tun. Es hat
überhaupt
nichts mit
nicht.
Polizeiaufgaben
das
zu tun.
Man könnte sagen, und das hat Andreas Zick von der Uni Bielefeld gut beschrieben, dass es schon populistische Stimmungsmache ist.
Hm. Jetzt hast du skizziert, welche Themen da viel vorkommen. Andere Themen kommen da gar nicht viel vor. Dazu sind die Polizeigewerkschafter auffällig still.
Zum Thema Rechtsextremismus allgemein, aber auch Rechtsextremismus in der Polizei haben wir wirklich lange gesucht in unseren Daten, gesucht, fast nichts gefunden. Das liegt auch in der Natur der Sache. Das sind ja Interessensvertretungen und die haben einfach gar kein Interesse daran, über strukturellen Rassismus oder über strukturellen Rechtsextremismus innerhalb der Polizei zu sprechen. Das ist ein sehr großes und wichtiges Thema. Aber ich habe die auch konfrontiert beim Gespräch und beide haben gesagt...
Konfrontieren, das ist das, was JournalistInnen immer machen müssen. Wenn man Vorwürfe erhebt, muss man auch die Seite, der die Vorwürfe gelten, zu einer Stellungnahme.
Genau. Allein aus juristischen Gründen, weil man kann ja nicht einfach irgendwas, ich bin ja nicht Manuel Ostermann, ich kann ja nicht einfach sagen, was mir gerade so vorschwebt, sondern ich muss das nachrecherchieren und ich muss dann eben diese Konfrontation vollziehen. Und ich war bei denen im Büro. Ich habe sehr lange mit beiden Gewerkschaften auch gesprochen und natürlich auch die Rechtsextremismusfrage gestellt. Und beide haben sich quasi so ein bisschen versucht rauszuwieseln, bisschen das weggeschoben, aber auch gesagt, es ist nicht deren Aufgabe, das jetzt zu besprechen, was interessant ist. Und gleichzeitig
zu besprechen, dass es Rechtsextremismus
gibt. Nee, das wollen sie nicht.
Gibt und
das,
auch innerhalb der Polizei.
Genau, das ist nicht. Beide haben auch mehr oder weniger das so erklärt, dass sie das gar nicht sehen.
Innerhalb der Polizei.
Genau, finde ich auch interessant. Mhm. Ist ja auch eine Art und Weise, damit umzugehen. Bei der DPOLG, die ja sehr viel knalliger, glaube ich, unterwegs ist, gibt es auch den Vorwurf, dass sie AfD-Inhalte übernimmt oder kopiert oder sich austauscht. Man weiß es nicht ganz genau. Diese Vorwürfe kommen unter anderem auch von der Opposition, zum Beispiel hier im Berliner Abgeordnetenhaus. Und da legt die DPOLG auch Wert darauf, dass sie natürlich nicht die AfD sei. Anders als bei der GdP gibt es aber keinen Beschluss bei der DPOLG, dass man nicht gleichzeitig dort Mitglied sein kann und bei der AfD. Also das sehen die ein bisschen lockerer. Bei der GdP gibt es tatsächlich einen Beschluss, dass das nicht erlaubt ist, beide Mitgliedschaften bei der AfD und der GdP gleichzeitig zu besitzen.
Und man will sich gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn die AfD tatsächlich in so eine Landesregierung oder so käme und die...
Das ist Teil, glaube ich, der Fallhöhe von dieser Recherche. Mhm. Es wird für mehr Polizei lobbyiert, die bekommen Drohnen, wir können hier einen eigenen Podcast über Palantir und KI, sie bekommen Taser, sie bekommen wirklich auch mehr Macht, mehr auch mit den neuen Polizeigesetzen Befugnisse. Und jetzt ist schon schwierig aus bürgerrechtlicher Sicht, aber stellen wir uns vor, in Sachsen-Anhalt gibt's dann einen AfD-Innenminister. Was machen wir dann damit? Das ist auch nicht einfach so dahingesagt, es gab rund um uns in Europa schon die Situation, dass rechtsextreme Parteien das eben übernommen haben. Und deswegen ist es wichtig, eben über diese sehr mächtigen Player zu reden und dass es überhaupt gar nicht mit einkalkuliert ist, dass diese Machtfülle irgendwann mal auch instrumentalisiert werden könnte von Rechtsextremisten.
Ich danke dir vielmals, Mo.
Schlechte Stimmung jetzt zuletzt, I'm sorry.
Dass du und Nathalie uns das vor Augen geführt habt. Schlechte Stimmung, ja, aber wir haben ja immer dieses kleine, feine Element der Leichtigkeit in unserem Podcast. Ich würde mich bitten, jetzt auszupacken, was das Gesellschaftsteam der Wochentaz da für dich vorbereitet hat.
Machen wir auch ASMR? Ein Briefumschlag.
Das Ding der Woche kommt als Foto zu dir. Was siehst du?
Ein Phallus. Ende des Podcasts. Nein. Ich sehe einen Pokal, einen goldenen Pokal. Da steht FIFA World Cup drauf. Der ist unten grün. Ist es Marmor? Ist es Jade? Was ist das?
Ich glaube, das ist Achat tatsächlich.
Oh, spannend. Und oben ist ein Globus. Und ich glaube, das hat was mit der WM zu tun.
Na klar.
Aber ich kenne mich bei Fußball nicht aus.
Okay, das wollte ich eigentlich fragen. Wie stehst du zum Fußball?
Ich bin, kein Kommentar.
Okay.
Nein, ich kenne mich wirklich nicht aus. Ich weiß, dass es sehr emotional für sehr viele Menschen ist und ich gönne, solange niemand so eskaliert. Auf jeden Fall, bevor man die Polizei ruft, weil die Party nebenan die WM-Party zu laut ist, lieber einmal klopfen.
Ja, am 11. Juni beginnt die.
Ah, echt? 11.
Männer
Juni? Ist es
Weltmeister
nicht bald?
Ist jetzt schon bald.
Ja. Für wen drückst du die Daumen?
Du, ich bin ungefähr so fußballbegeistert, wie du das
Toll.
Bist. Ich werde gleich mit Alina Schwermer noch drüber sprechen.
Haben sich zwei gefunden. Ah ja, die Kollegin, die kennt sich
die
besser
Kollegin
aus.
Die Kollegin kennt sich aus. Das Gesellschaftsteam hat das tatsächlich ausgewählt, weil das Ding der Woche, weil sie wie heißt das denn, Pokal, wird tatsächlich von ganz vielen deutschen Fußballern als das Ding bezeichnet.
Ah, echt?
Ja.
Wieder was gelernt.
Dennis Undaff hat einmal davon gesprochen, wenn wir das Ding holen.
Ah.
Oder Oliver Kahn soll schon 2001 geschrien haben, da ist das Ding. Genau, ja, du kennst
da
das doch.
Da ist das Ding,
ja.
Guck mal. Aber deutsche
Oliver
Sprache
Bierhoff
ist auch so
hat
schön.
96 schon davon gesprochen, das Ding zu holen. So
Dichter und Denker.
Ja, drum muss es natürlich Ding der Woche sein.
Ja.
Du willst nicht gucken?
Ich glaube nicht. Aber manchmal kommt man auch nicht drum herum. Also ich kann mich auch erinnern, weiß jetzt nicht, welches Jahr das war, bei Public Viewing, das war halt überall. Deswegen, man ist durch die Stadt gelaufen oder durch die Republik und es war halt überall. Deswegen, ich glaub, guckt man auch.
Da bleibst du dieses Mal einigermaßen verschont, weil die Zeitverschiebung das natürlich alles in unsere tiefen Nächte verschiebt.
Schade.
Lieber Mo, ich danke dir vielmals, dass du da warst.
Danke, Stefan, für die Einladung. Bis bald.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt, über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Jetzt begrüße ich Alina Schwärmer bei mir im Taz-Podcast-Studio.
Hi.
Wenn ihr da draußen diesen Podcast hört, ist Alina schon im Flugzeug Richtung USA, von wo aus sie für die Taz die Fußball-WM der Männer begleiten wird. Jetzt am Donnerstagnachmittag sitzt du noch hier im Taz-Podcast-Studio. Die berühmte Taz-Fußball-Expertin. Schön, dass du da bist, Alina.
Dankeschön, dass ich da sein darf. Mit berühmt bin ich noch nie begrüßt worden, glaube ich. Sehr schön.
Alina, ich bin ja totaler Fußball-Laie. Was ist für dich das Schönste am Fußball?
Das Schönste ist für mich eigentlich, dass man sich so in diesen Turnieren zum Beispiel verlieren kann. Ich habe das dann auch als Studentin gemacht, wenn man Zeit hatte, wirklich dann jedes Spiel zu gucken und du bist so total in diesem Narrativ einfach drin und du leidest so krass mit und es ist halt diese Parallelwelt, die irgendwie existiert und die diese krass emotionalen Märchen oder auch ganz schlimmen Geschichten schreibt und das ist wirklich, glaube ich, was der Fußball immer noch für uns kann, auch für Leute, die relativ kritisch dem gegenüberstehen, dann in diesen 90 Minuten bist du halt, wie es für andere Leute vielleicht ist, in einem Kino zu sitzen, so komplett drin.
Jetzt hast du es schon gesagt, es ist keine ungebrochene Liebe bei dir. Du hast auch deinen kritischen Blick, bist auch bekannt dafür als eine der wenigen, glaube ich, kritischen Sportjournalistinnen.
Ganz wenige sind es nicht, aber so halb wenige ist schon richtig. Also das Feld ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass man eine große Distanz hätte zu seinem Objekt. Ja.
In deinem Essay für die Wochentaz schreibst du auf jeden Fall von der WM der Underdogs. Das klingt erstmal sympathisch, finde ich.
Es ist ja auch teilsympathisch. Es ist ja so, bei dieser WM, wir haben zum ersten Mal 48 Teams dabei. Das heißt, es sind eine ganze Menge Teams dabei, wie Curaçao zum Beispiel oder Kap Verde oder Usbekistan, die sich zum allerersten Mal qualifiziert haben. Und das ist natürlich dann für das jeweilige Land eine tolle Geschichte oder auch Länder wie Kongo zum Beispiel, die ganz lange nicht dabei waren. Aber gleichzeitig hat das natürlich einen sehr politischen und wirtschaftlichen Hintergrund, dass so viele Länder dabei sein dürfen, weil viele Länder gleich viele Partien, gleich viel Geld für die FIFA. Das heißt, für die FIFA ist es sehr praktisch, diese Turniere immer weiter aufzublähen, auch um ihre Machtposition zu sichern gegenüber den Landesverbänden, die dann ganz dankbar sind, dass sie so viel Geld von der FIFA bekommen und beim nächsten Mal ganz bestimmt bei der FIFA so abstimmen, wie sie es denn sollen.
Einmal für wirklich Dummies wie mich, FIFA ist der Weltfußballverband.
Ganz richtig, ja.
Eine sehr mächtige Institution. Ja. Kann man denn sagen, warum jetzt so diese Underdog-Mannschaften es dieses Mal geschafft haben? Ist es wirklich quasi der gute Willen der FIFA, dass sie es größer aufziehen?
Nee, das ist überhaupt kein guter Willen der FIFA, sondern das ist eine Machtkalkulation der FIFA. Das heißt, die FIFA muss man sich ja vorstellen als Organisation, die ganz krass von Weltmeisterschaften lebt. Das heißt, in den anderen Jahren macht sie Verluste und die einzigen Gewinne macht sie in Jahren mit Weltmeisterschaften. Das heißt, die FIFA hat ein Grundinteresse daran, diese Weltmeisterschaften immer weiter aufzublähen, um mehr Spiele verkaufen zu können, um mehr TV-Gelder einzunehmen, um mehr Werbegelder einzunehmen und so weiter und so fort.
Alles klar, es wird wieder hässlich werden, schreibst du in deinem Essay. Damit meinst du so ein bisschen diese ganz konkrete WM jetzt?
Ja, die ganz konkrete WM und natürlich zieht sich das durch all die Weltmeisterschaften, die wir in den letzten vielen Jahren erlebt haben. Aber diese ist natürlich nochmal besonders hässlich in Bezug auf all das, was sich vor allen Dingen in den USA gerade abspielt. Dazu muss man vielleicht nochmal kurz dazu sagen, dass die anderen beiden Gastgeber Mexiko und Kanada sind. Das vergisst man manchmal so sehr, wie sich der Diskurs gerade auf die USA fokussiert. Aber natürlich haben wir da eine Situation, die auch sehr wütend macht, wenn man das von außen sieht, weil in Deutschland sich die Diskussion, wenn überhaupt, dann so auf Trump fokussiert oder auf ICE, was ja auch wichtige Themen sind. Aber im Prinzip alles, was außenpolitisch passiert, wird komplett ausgeblendet. Also die USA sind ein Gastgeber, der gerade einen Angriffskrieg gegen einen Teilnehmerstaat durchführt, was noch nie in der gesamten WM-Geschichte der Fall gewesen ist. Genau, gegen Iran. Und wenn wir uns das Beispiel Russland angucken, Russland ist ausgeschlossen worden für sowas. Und im Fall der USA muss sich der DFB, also der Deutsche Fußballbund, noch nicht mal rechtfertigen für diese Doppelmoral. Dann haben wir gleichzeitig natürlich die Situation, dass die USA gerade einen mutmaßlichen Völkermord mitfinanzieren in den palästinensischen Gebieten, dass sie israelische Kriegsverbrechen im Libanon mitfinanzieren, die Kuba-Blockade, die auch völkerrechtswidrig ist. Und all diese Punkte finden in der deutschen Debatte überhaupt nicht statt, weil wir es uns sehr stark angewöhnt haben, nicht auf außenpolitische Verbrechen zu gucken, nicht auf Strukturen, sondern auf Einzelpersonen, wenn es sich um Verbündete handelt. Und das ist was, was sehr wütend macht, weil es zeigt, welche Ignoranz vorherrscht gegenüber dem Leid von sehr, sehr vielen Menschen auf der Welt, was hier nicht wahrgenommen wird. Und dann gibt's natürlich noch die Punkte, die wir bei jedem FIFA-Turnier erleben. Das heißt, immense Klimaschäden, immens sozial ausschließend. Und da setzt diese WM eine ganze Menge neue Rekorde im Negativen. Und
lass uns da einmal gerne konkret reingehen. Was ist so besonders klimaschädlich an dieser WM?
Auch die Tatsache, dass es 48 Teams sind. Und das heißt, es werden viel, viel mehr Partien gespielt. Erstmal. Und dann natürlich die Tatsache, dass es über den kompletten nordamerikanischen Kontinent geht. Das heißt, du hast eine Situation, wo ein deutsches Team erst in Houston spielt, dann spielen sie in Toronto, was sich in Kanada befindet, und dann spielen sie in New Jersey. Das heißt, es ist eine absurde Fliegerei, die da stattfindet. Und insgesamt, es gibt so WissenschaftlerInnen, die vorab projiziert haben, was da rauskommen wird an Emissionen, sind wir bei ungefähr 9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Und das ist doppelt so viel wie bei der letzten WM in Katar, die auch schon nicht wahnsinnig klimafreundlich war. Und das heißt, die FIFA bemüht sich noch nicht mal, das irgendwie green zu washen, sondern weil sie so ein mächtiger Monopolist sind, sagen sie, okay, wir tun das halt, weil was wollt ihr denn schon machen?
Absolut krass, das Doppelte von dieser WM in Katar, wo man schon gesagt hat, aufgrund der Klimaanlagen, die man braucht und so weiter, ist es so besonders. Kann man sagen, warum das jetzt in Nordamerika so wahnsinnig viel mehr reinhaut?
Ja, ein ganz großer Faktor sind eben diese Flüge.
Ja.
Das hattest du ja in Katar nicht, weil es ist eben ein sehr kleiner Staat, wo man im Grunde alles per Zug erreichen konnte, wenn man den wollte. Und du musst dir vorstellen, wenn bei so einer WM über drei Länder und einen gesamten Kontinent ja nicht nur Teams durch die Gegend fliegen, sondern auch die ganzen Fans ihren Teams hinterherfliegen, dann ergibt es eben eine absolut krasse CO2-Bilanz. Und dann ein weiterer Faktor ist, dass auch noch Sponsoren dazu gerechnet werden natürlich, wie zum Beispiel der Saudi-Konzern Saudi Aramco, der jetzt, also saudischer Ölkonzern, der jetzt ein großer FIFA-Sponsor ist. Und das heißt, sowas verursacht natürlich auch indirekte Emissionen, die da mit reingerechnet werden. Aber der Hauptfaktor für dieses Turnier ist, dass es eben einmal über den ganzen Kontinent stattfindet und einmal viel mehr Partien hat als frühere Turniere.
Es ist nicht nur die Klimaschädlichkeit, die du kritisierst in deinem Essay, sondern du sagst auch, das ist das sozial ausschließendste Turnier aller Zeiten. Woran machst du das fest?
Zunächst mal an den Ticketpreisen. Die Ticketpreise haben auch neue Rekorde erzielt für dieses Turnier. Und zwar auch in unvorstellbarem Maße wirklich. Also zum Beispiel, wenn du das DFB-Team begleiten möchtest bis zu einem hypothetischen Finale, musst du mindestens, und das ist das Minimum, 6.000 Euro alleine für Tickets bezahlen.
Krass.
Es ist richtig krass. Und wenn man das mit Katar vergleicht, ist es eine Versechsfachung. Also eine Versechsfachung der Ticketpreise. Und dann hat die FIFA zum ersten Mal dieses Dynamic Pricing. Das heißt, die Preise steigen auch immer weiter. Und das führt dazu, dass auf dieser Resale-Plattform, wo auch die FIFA von profitiert, die kriegt da 15% von jedem Verkauf, werden Tickets für Preise von bis zu 1 Million Dollar angeboten. Und das ist, ja, es ist absolut insane. Und da ist natürlich noch überhaupt nicht mitgerechnet, dass man eine Anreise bezahlen muss, dass man durch die Gegend fliegen muss, dass man je nachdem eine teure Visa-Prozedur durchlaufen muss. Das heißt, ganz, ganz viele, also die allermeisten normalen Menschen werden überhaupt nicht teilhaben können an dem Turnier. Und eine ganze Reihe von Fans werden de facto nicht teilhaben können, weil sie ausgeschlossen sind, in die USA einreisen zu dürfen. Also zum Beispiel Fans von Teams wie Iran oder Haiti, die qualifiziert sind, dürfen nicht in die USA einreisen.
Aber auch für Journalistinnen wird es immer heikler, in die USA einzureisen. Hast du jetzt keine Sorge mit deinem kritischen Essay, der am Tag deines Flugs erscheint, Probleme zu bekommen an der Grenze?
Nein, es wäre auch schlimm, finde ich, wenn wir uns diese Gedanken machen würden. Und ich finde es krass, wie oft sich Leute diese Gedanken machen. Ich werde sehr, sehr oft gefragt, wenn ich im Podcast zum Beispiel bin, ob Leute eine weniger kritische Überschrift wählen sollten, weil ich in die USA reisen werde. Oder sagen, ist es denn okay, wenn ich dir die und die Frage stelle, weil du reist ja in die USA ein. Und allein, dass Leute sich anfangen, solche Gedanken zu machen, finde ich super krass. Und für mich war das absolut nie ein Thema, sondern ich finde das so, so wichtig, diese Rolle einzunehmen und Dinge zu kritisieren, weil es auch nicht viele SportjournalistInnen gibt, die das vor diesem Turnier so offen kritisieren. Und ehrlich gesagt, rein nüchtern betrachtet, gehe ich davon aus, dass es für akkreditierte FIFA-JournalistInnen relativ unproblematisch sein wird, weil die FIFA so eine Angewohnheit hat, bei solchen Turnieren eine Hand drüber zu halten. Und das merken wir, also ich hatte ein ganz interessantes Erlebnis an diesem US-Konsulat in Berlin, wo ich war, wo man ja Fragen beantworten muss für dieses Visum. Und dann kannst du hören, was die anderen Leute gefragt werden. Und die wurden tatsächlich...
Also die Nicht-JournalistInnen.
Genau. Mhm. Also ganz viele SchülerInnen und StudentInnen, die da waren, um in die USA zu gehen. Und tatsächlich wurden die alle gefragt nach ihren Social-Media-Accounts. Die wurden alle gefragt, diese Accounts auf öffentlich zu schalten. Also ziemlich krass. Und ich wurde überhaupt nichts gefragt. Mir wurden 3 Fragen gestellt und dann war so, alles klar, ihr Visum ist bewilligt, viel Spaß.
Da gilt vielleicht für die Zeit dieser WM auch so eine gewisse Sonderschutz.
Ja. Und mir wurde auch gesagt, dass es in Russland zum Beispiel ähnlich war. Und das ist wirklich, weil einfach weder die FIFA noch die USA Interesse haben an negativen Schlagzeilen während diesem Turnier.
Wir wollen auch nicht allzu negativ enden hier und auch dein wunderbarer Essay endet ja nicht mit diesem Horrorszenario, sondern du machst auch Vorschläge.
Ja, weil es so wichtig ist, dass wir anfangen, als Fußball-Zivilgesellschaft sehr in Anführungsstrichen positive Entwürfe, konstruktive Entwürfe zu entwickeln für den Fußball, weil diese Boykottdebatten am Ende des Tages wiederholen sich zu jedem Turnier und sie führen nicht wahnsinnig weiter, weil sie immer auf Nationalstaaten fokussiert sind und so ziemlich jeder Nationalstaat begeht ziemlich fürchterliche Verbrechen. Das heißt, dieser Fokus auf Staaten tut eigentlich nicht gut der Debatte, sondern es muss um Strukturen gehen, weil es ist ja nicht ohne Grund so, dass wir jede WM als so wahnsinnig korrupt, klimaschädlich, gentrifizierend etc. pp. Erleben. Das liegt an den Strukturen der FIFA. Und das heißt, was es braucht ganz, ganz dringend, ist ein Gegenverband, ein Alternativverband zur FIFA, der errichtet ist mit ganz anderen Strukturen. Das heißt, wo es erstmal eine funktionierende Gewaltenteilung gibt, das ist auch so ein Fremdwort für die FIFA. Das bedeutet, die WM oder das internationale Turnier könnte zum Beispiel von einer Stiftung oder von einer Genossenschaft verwaltet werden, die die Gelder verteilt. Und das Parlament muss aber davon getrennt sein. Und das ist im Moment nicht der Fall. Das heißt, die FIFA ist gleichzeitig die Exekutive, sie ist gleichzeitig die Legislative und sie ist die Institution, die die Gelder verteilt. Also völlig absurd. Das heißt, das ist erstmal so das Bare Minimum, was wir brauchen. Dann muss es eine klare Charta geben, die eine Postwachstumsidee für den Fußball hat, weil auch völlig klar ist, wir können nicht mehr lange diese Turniere so betreiben, wie das gerade passiert. Das heißt, es muss klar sein, diese Turniere sind ausgerichtet nicht an der Idee, sie waren erfolgreich, wenn viel Kohle gemacht wurde, sondern sie waren erfolgreich, wenn zum Beispiel eine hohe Zufriedenheit erzielt wurde, wenn sie inklusiv waren, wenn möglichst wenig Schäden verursacht worden sind.
Im Klimasinne?
Nicht nur im Klimasinne, sondern auch im gesellschaftlichen Sinne. Also Gentrifizierung ist ja auch ein Riesenthema bei diesen Weltmeisterschaften, weil teilweise ganze Quartiere platt gemacht werden, weil die Mieten in die Höhe schnellen und so weiter und so fort. Und das heißt, was es braucht, ist eine Festschreibung von Kollektivrechten, die auch eingeklagt werden können von lokalen Bevölkerungen oder von Menschen, die sie im Namen zum Beispiel des Klimas einklagen. Das ist super, super wichtig. Und ich finde, dass sich auch alle linken, progressiven, wie auch immer, Kräfte damit einen riesigen Gefallen tun würden, weil aktuell ist es einfach so, und das erleben wir nicht nur im Fußball, dass viele progressive Menschen, die sich engagieren, sich erschöpfen, weil sie sich nur in diesen Rückverteidigungskämpfen bewegen und immer wieder vorhersehbar scheitern und es immer nur darum geht, das allerschlimmste Szenario abzuwenden. Und so können wir nicht weitermachen und so hat auch die Linke keine Attraktivität, wenn es an der Vision fehlt. Und deshalb ist diese Vision und dieser Gegenverband super wichtig und hat ja auch historische Vorbilder. Also ich spreche ja auch über den historischen Arbeiterfußball und die Idee, Fußball ganz anders zu gestalten. Das heißt, es war lange Zeit überhaupt nicht ausgemacht, dass dieser Fußball, wie wir ihn heute erleben, gewinnen würde. Das war nicht klar. Und wir müssen wieder wegkommen von dem Gedanken, das so selbstverständlich zu nehmen, dass dieser kapitalistische Fußball die einzige Lösung ist, sondern natürlich ist er das nicht und natürlich wird es auch nicht dauerhaft funktionieren. Und deshalb ist meine Botschaft in diesem Text, wieder ins Machen zu kommen.
Ich danke dir vielmals, dass du hier von deiner Gegenvision gesprochen hast. Ich danke dir vielmals, dass du uns daran erinnerst, dass es Alternativen gibt, in welchem Bereich auch immer in der Gesellschaft, auch im Fußball. Und wir sind sehr gespannt darauf, was du uns berichtest, dann aus den USA nachzulesen in der Taz und auf taz.de.
Genau, und aus Mexiko.
Und aus Mexiko
natürlich.
Also ich starte
in Mexiko und mache die erste Hälfte in Mexiko und werde dann in den USA sein, um halt auch dieses möglichst komplette Bild abzugeben, dass man die anderen Staaten, wo auch super viele wichtige Dinge passieren, nicht vergisst.
Vielen, vielen Dank, Alina.
Danke dir.
Das war Reingehen, die Geschichten der Woche. Wenn es euch gefallen hat, teilt den Podcast gern mit allen, denen ihr Gutes wünscht. Die ausführlichen Texte zu dieser Folge findet ihr am Kiosk in der gedruckten Wochentaz. Darin findet ihr auch einen WM-Spielplan und weitere spannende Geschichten. Zum Comeback der Klimabewegung Ende Gelände etwa. Oder zum leerstehenden Stasi-Bezirksamt in Halle an der Saale, das eine Genossenschaft zum Kulturzentrum machen will. Der AfD zum Trotz. Taz.de hat keine Paywall. Wenn ihr lieber online lest und unsere Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz-Zahlig tun. Den Link packe ich in die Shownotes. Wenn ihr Kritik oder Wünsche habt an unserem Podcast, schreibt uns gerne an reingehen@taz.de. Für den Schnitt möchte ich Daniel Fromm danken und Marie Frank für die Koordination der Taz-Podcasts. Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Das ist ja krass, ich habe deinen Namen auf Spotify angegeben. Das ist ja unfassbar.
Ich habe, glaube ich, alles dazu gesagt.